Als Freunde von Jesus ist unsere Aufgabe, Gottes neue Welt an Orte zu bringen, wo sie noch nicht durchgebrochen ist.
Leiten heißt dienen, hingeben, selbstlos, Liebe. Also meine Brille, würde ich sagen, ist das, was ich bei Jesus sehe. Gottes erfahrbare Zuwendung zu den Menschen.
Wenn wir schon spannend, wenn ich mir das Leben von Jesus angucke, finden wir ihn eben nicht in den Palästen der damaligen Zeit, in dem Versuch, Herodes zu bekehren.
Ich bin gekommen, nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben, das sagt es sogar ausdrücklich, als Lösegeld für die Menschen.
Willkommen bei Vineyard Flow, dem Vineyard-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir fragen, Vineyard, wer bist du, woher kommst du, wohin gehst du und was bewegt dich?
Ich bin Christian Reschke und heute zum zweiten Mal im Stream mit Michael Gutenberger aus München. Michael ist Theologe und hat mit seiner Frau Jessica über 25 Jahre die Vineyard in München geleitet. Er ist Teil des Vineyard-Dachleitungsteams und verantwortet außerdem das Thema Theologie. Dies ist der zweite Teil einer Trilogie mit dem Namen Gottes neue Welt im Werden, auch bekannt als das Reich Gottes. Wir schauen uns diese zentrale Aussage der biblischen Erzählung genauer an, werfen Fragen auf, versuchen Missverständnisse zu klären und verbessern hoffentlich unsere aller Sprachfähigkeit zum Thema der neuen Schöpfung. Hallo Michael, herzlich willkommen.
Hallo Christian, ich freue mich, dass wir da nochmal an den Start gehen mit dem Reich Gottes.
Unsere erste Folge ist mir extrem nachgegangen. Ich würde gerne meine 5 Takeaways benennen und dir, Michael, dann die Chance geben, mich zu ergänzen.
Gerne.
Mein erstes Takeaway. Gottes neue Welt im Werden ist das Zentrum von Jesu Lehre und Leben. Überall taucht bei ihm der Gedanke auf, dass Gott seine Schöpfung grunderneuert. Dieser Gedanke bildet auch für uns in Vineyard das Herz von Glaube, Theologie und Praxis. Michael.
Genau, so kann man es sehr gut sagen. Und ich bin echt begeistert, dass so für uns in der Vineyard unser Verständnis für alles, eigentlich für die Theologie, aber auch für die Praxis, aus dem Reich Gottes Gedanken oder aus dieser Botschaft Jesu vom Reich Gottes kommt.
Mein zweites Takeaway. 3 Auswirkungen des Reiches Gottes sehen wir bei Jesus besonders. Erstens, Gottes Hinwendung zu allen Menschen. Zweitens, Gottes Sieg über das Böse. Drittens, umfassendes Heil für die ganze Schöpfung, Friede, Gerechtigkeit, Hoffnung, Erneuerung.
Ja, finde ich eine gute Definition, weil diese Dinge in dem ersten Jahrhundert waren das die Themen, was die Leute erwartet haben. Und Jesus greift es auf, er ändert es ein bisschen von der Ausrichtung her. Die Feinde sind eben nicht die Römer, sondern Satan und seine Mächte. Ja, es macht er gut.
Mein drittes Takeaway. Jesu Leben, Gleichnisse, Heilungen, sein Umgang mit Ausgegrenzten und sein Tod zeigen, die neue Welt kommt durch selbstlose Hingabe aus Liebe, nicht durch Gewalt oder sonst irgendeine Art der weltlichen Machtergreifung. Dies wird am deutlichsten am Kreuz.
Ja, das war eine der großen Lektionen, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, dass wirklich das Kreuz sozusagen der Durchbruch des Reiches Gottes ist, auch im Denken Jesus selber schon, also nicht nur seine Taten vorher, sondern wirklich im Kreuz zeigt sich, wie Gott seine Herrschaft, jetzt bringe ich nochmal den Begriff Herrschaft, wie er die ergreift, nämlich durch diese Selbsthingabe in Liebe.
Mein viertes Takeaway. John Wimber sprach gerne vom Schon und noch nicht des Reiches Gottes. Gottes Reich ist schon da, aber noch nicht vollendet. Die Bereitschaft, in dieser Spannung zu leben, macht uns demütig und bewahrt uns, in extreme Positionen zu rutschen.
Ja, und es ist schon auch herausfordernd, finde ich, ganz persönlich, wenn du für Kranke betest und die nicht geheilt werden zum Beispiel. Oder wir haben jetzt einen Fall, wo ein Kind geboren worden ist, das schwer behindert sozusagen auf die Welt kommt. Das sind so Dinge, wo man sich sagt, es wäre doch schön, wenn das schon wäre, das Reich Gottes. Aber wir spüren im ganz normalen Leben, da ist noch viel noch nicht.
Mein fünftes und letztes Takeaway. Als Freunde von Jesus ist unsere Aufgabe, Gottes neue Welt an Orte zu bringen, wo sie noch nicht durchgebrochen ist.
Ja, das ist einer meiner Lieblingssätze. Ich habe das mal so formuliert. Wir tragen gemeinsam das Schon an die Orte des Noch-Nichts. das noch nicht. Es versteht nicht jeder, aber wenn man diesen Reich Gottes Drive hat, dann checkt man's.
Wir tragen das schon an die Orte des noch nicht. Finde ich gut. Gefällt mir gut. Wir befinden uns in der Trilogie über das Hereinbrechen Gottes neuer Schöpfung. Und heute der zweite Teil mit der Überschrift, was Jesus nie wollte. Missverständnisse über die neue Welt im Werden. Heute geht es um Missverständnisse und ich hoffe, wir bringen das richtig klar rüber, weil es super viele Missverständnisse gibt und wir wollen ja nicht noch mehr Missverständnisse erzeugen.
Ich finde das ein super Thema. Also, was Jesus nie wollte, da gibt es schon was.
Was mich interessieren würde als Einstieg, mit welchen missverständlichen oder falschen Vorstellungen vom Reich Gottes bist du persönlich schon in Kontakt gekommen? Vielleicht auch in deiner Kindheit, Gemeinde oder natürlich auch als Theologe?
Also ich glaube, jeder von uns wächst automatisch mit Missverständnissen zum Reich Gottes auf, auch christlich sozusagen. In meiner Kindheit war es halt, ich sage jetzt mal, das war ja katholisch geprägt, da war es diese Vorstellung, dass das Reich Gottes eigentlich die jenseitige Welt, dass die Ewigkeit ist, die eigentlich auch nichts mit der Erde mehr zu tun hat, sondern halt so himmlische Sphären. Und es gibt da auch eine evangelikale Variante, dass man sozusagen sagt, Evangelisation dient dazu, Menschen sozusagen ein Ticket in diese jenseitige Welt, in den Himmel zu geben oder anzubieten, dass sie es ergreifen. Und das ist so der Kern von dieser Vorstellung von Reich Gottes. Ist natürlich viel zu dünn.
Das ist ein sehr bekanntes Missverständnis tatsächlich. Und ich glaube, für viele Hörer ist jetzt vielleicht auch sehr überraschend, dass wir hier von einem Missverständnis reden, weil es so gängig ist zu denken, naja, Jesus, der ist gekommen, damit wir in den Himmel kommen können.
Ja, und ich glaube, es ist wirklich ein Grundmissverständnis, weil Jesus ist gekommen, wenn man jetzt in dem Bild bleiben will, damit Gott aus dem Himmel zu uns Menschen kommt oder mit seiner Herrschaft, ich bringe wieder dieses Wort Herrschaft, zu uns in unsere Lebenswelt, in diese Welt als Ganzes hinein einen Weg findet.
Was würdest du sagen, welches Missverständnis hat dich persönlich am stärksten herausgefordert?
Also ich würde schon sagen, in meinen ersten Jahren, auch als Gemeindeleiter, ich war schon in diesem Grundverständnis drin, dass es unser Hauptauftrag ist, das Evangelium zu verkünden, Menschen in die Jesus-Nachfolge zu führen, was auch heißt, dass sie in ihrem Leben geistlich auf die Reihe kriegen und wachsen und sich und da gedeihen. Aber was ich zum Beispiel lange Zeit komplett ausgeblendet habe, ist die Notwendigkeit auch gesellschaftlich oder ich sage jetzt mal in diesen sozialen, gesellschaftlichen, globalen Fragen, da auch als Christen einen Blick drauf zu haben. Das hat sich gewendet. 2004 ungefähr, da habe ich ein Interview gelesen mit Bono, dem Sänger von U2, und der hat sehr stark über Nächstenliebe im Hinblick auf 4 Krankheiten in Afrika gesprochen, wo er gesagt hat, hey, wir können nicht einfach so unsere Augen verschließen vor Dingen, die auf der anderen Seite der Welt sozusagen passieren, weit weg sind, sondern Nächstenliebe heißt, auch diese Menschen in den Blick zu nehmen.
Ich erinnere mich noch bis in die 90er Jahre, dass oft so ein bisschen von so grünem Christentum ein bisschen lächerlich geredet wurde auch. Also so, ja, die haben es nicht ganz kapiert und so, das sind so die linken Jesus-Nachfolger. Hast du das auch erlebt?
Ja, das ist das zweite Thema Klimaschutz. Ja. Eben auch seit diesen Jahren habe ich mich sehr angefangen zu engagieren für Nachhaltigkeit, auch für so Sachen, wie können wir mehr Klimagerechtigkeit schaffen. Weil das Problem ist, am Klimawandel, die es am meisten ausbaden müssen und oft mit ihrer Existenz, sind Menschen in sehr armen Ländern. Sei es in Afrika, sei es in Asien. Und wir diskutieren da hier im Westen schon hin und her und ja, und sollen wir da ein bisschen reduzieren oder so. Aber wir haben diese Treibhausemissionen primär mal zu verantworten. Und der Schaden geschieht vor allem, der geschieht schon auch bei uns, aber der geschieht vor allem in anderen Ecken der Welt. Und wenn man darauf hinweist, und jetzt kann man sagen, okay, das ist ein grünes Anliegen. Nein, ich glaube, es ist ein Schöpfungsanliegen, es ist ein Anliegen Gottes. Es geht auch um Gerechtigkeit. Millionen von Menschen sterben an den Folgen des Klimawandels über die Jahre. das wird große Auswirkungen haben. Und das auszublenden ist absolut falsch. Und ja, bin ich auch schon angeeckt in Pastorenkreisen oder sonst wo, wo halt dann das Argument immer ist, ja, wir können nicht alles verbessern. Wir haben einfach den einen Fokus, wir bauen Gemeinden, Punkt. Und das ist zu kurz, aus meiner Sicht zu kurz gegriffen. Wir können nicht so tun, als sei es völlig egal, wo die Produkte, die wir da alle verwenden, herkommen und einfach diesen Konsum frönen, dem wir im Westen tendenziell immer noch frönen. Und da, jetzt kann man sagen, grün ist es. Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen entpolitisieren. Es gibt Themen, die Gott am Herzen liegen. Und das ist übrigens auch so ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, rechtes Thema wie Lebensschutz, Schutz des ungeborenen Kindes oder Wert von Ehe und Familie. Wenn man das ein bisschen aus diesen Extremen links-rechts rausnimmt, glaube ich, hilft es uns, weil es gibt sehr viele Anliegen Gottes, die er hat und die wir irgendwie auch zusammenbringen müssen.
Ich finde, das macht Gott auch sehr greifbar und sehr attraktiv zu denken, dass er jemand ist, der wirklich ganz praktisch diesen Planeten liebt und ihn segnen möchte, ihn erhalten möchte, dem Schönheit und Substanz wichtig ist. Und dass dieser Planet nicht einfach wie so eine Art Cola-Dose ist, die man dann einmal austrinkt und die dann in den Müll wandert.
Ja, und da braucht es ein Bewusstsein für alle diese Themen. Und dann müssen wir sich schauen, natürlich können wir nicht alles ändern oder nicht alles retten. Man kann manches zeichenhaft machen. Hier vor Ort, wir haben zum Beispiel dann eben auf dieses Afrika-Thema hin, als Vineyard München, Projekte in Afrika ganz gezielt unterstützt mit Finanzen, mit Ermutigung, mit allem Möglichen. Und das machen wir seit 20 Jahren. Und wir sehen, wie dort zum Beispiel Kinder eine gute Berufsausbildung kriegen in Ghana und einfach ein menschenwürdigeres Leben führen können. Natürlich betrifft es vielleicht ein paar hundert Kinder und nicht den ganzen Kontinent. Aber ich glaube, das sind so Dinge, die wir als Zeichen auch setzen können gemeinsam.
Sicher ein Zeichen von dieser neuen Welt im Werden, wo Gerechtigkeit eben nicht eine Nebenrolle spielt, sondern die tägliche Realität sein wird.
Ja, und jeder Schritt dahin ist ein wertvoller Schritt.
Lass uns historisch einmal den Begriff Reich Gottes angucken. Wenn wir zurückschauen in die ferne, aber auch in die nahe Vergangenheit, dann wurde dieser Begriff wirklich auch missbraucht. Ich muss besonders natürlich Thema Kreuzzüge daran denken, aber auch beim christlichen Nationalismus. Was für Folgen hat das für diesen Begriff gehabt?
Also ich glaube, das ist nicht immer mit dem Begriff Reich Gottes geschehen, diese Dinge. Natürlich verbindet man es dann irgendwie. Ich glaube auch, man muss sehen, dass diese Akteure, die damals aktiv waren, auch vielleicht sogar im besten Wissen, also was Gutes bewirken wollten. Die haben da nicht, es war nicht einfach nur, wir wollen jetzt mal Macht zeigen und die Moslems umbringen oder so, sondern sie haben gemeint, sie tun Gott damit einen Dienst. Und das ist, finde ich, ja auch das Gefährliche an diesen ganzen Verbindung von christlichem Glaube mit Machtmitteln und Machtoptionen, dass man da oft sozusagen sowas religiös begründet und motiviert. Und das ist schon krass. Also Kreuzzüge ist definitiv ein deutliches Warnschild, wohin wir nicht gehen sollten als Christen, wenn wir über Politik, über Macht und solche Themen sprechen.
Es ist schon sehr, sehr tragisch, dass vor allen Dingen zum Beispiel einfach Adolf Hitler diesen Begriff von Gottes neuer Welt, das Reich Gottes, missbraucht hat, um seine fiese und dämonische Agenda voranzutreiben.
Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht eine einmalige Geschichte, sondern das wird man immer wieder sehen, dass Leute natürlich so religiöse Begriffe, bei Hitler war es das tausendjährige Reich zum Beispiel, solche aus dem Christentum kommende Begriffe missbrauchen und umdeuten für ihre Agenda, für ihr Projekt. Ich glaube, das wird immer so sein. Das wird auch in der Zukunft so sein, außer es gibt mal keine Christen mehr, was auch nicht sein wird. Also da nutzt man halt solche Bilder, um sich selber zu legitimieren.
Also in dem Augenblick, wo Gott etwas tut und das Reich Gottes ist ja das größte Projekt Gottes, also der Masterplan, wird es immer auch eine Fälschung geben, wird es immer ein Plagiat geben, den Versuch, das nachzumachen oder es ins Lächerliche zu ziehen.
Definitiv. Damit muss man rechnen. Und darum ist es auch wichtig, über diese Missverständnisse zu reden, was wir heute versuchen.
Welche Zeichen folgen denn diesem echten Reich Gottes, dieser echten neuen Welt im Werden? Könnten wir sagen, da gibt es so ein paar Dinge, das sind Alleinstellungsmerkmale, an denen können wir vielleicht auch eine Abgrenzung zu Fälschungen vornehmen?
Ja, es hat sehr viel mit diesem Begriff Herrschaft, also Reich Gottes, Gottes Herrschaft zu tun. Wie gestaltet sich Herrschaft? Und wir haben das in der ersten Folge schon mal aufgegriffen. Eigentlich das zentrale Bild ist das Kreuz. Und wenn wir das im Mittelpunkt haben, wenn wir sagen, die Weise, wie Jesus Herr ist, ist in der selbstlosen Lebenshingabe aus Liebe für uns Menschen. Und wenn wir das zum Vorbild nehmen, Paulus fordert uns dazu auf im Philipperbrief, dass genau diese Haltung von Jesus zum Vorbild zu nehmen, ich glaube, das hilft uns am meisten gegen diese Gefahren links, rechts oder überhaupt da uns zu schützen.
Ich muss zugeben, ich glaube, dieser Punkt, Gott umarmt die Welt am Kreuz, zeigt sich schwach, lässt sich ermorden und zeigt dadurch aber gerade die alternative Herrschaft in Anführungszeichen des Reiches Gottes auf. Dieser Gedanke ist mir sehr nachgegangen, hat mich sehr bewegt und ist immer noch irgendwie unfassbar für mich.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch die Schwierigkeit. Deswegen besteht für uns die Gefahr, das immer gleich auch falsch zu machen, weil wir mit diesen bestimmten menschlichen Bildern von Herrschaft, die wir halt aus der Geschichte oder auch aus unserer Umgebung auch politisch kennen, weil wir das so einordnen. Und es ist ein Neulernen. Also zu sagen, herrschen, man könnte jetzt auch sagen, leiten heißt dienen, hingeben, selbstlos, Liebe. Also ich glaube, da gibt es so viele Bereiche im Leben, wo man das durchbuchstabieren kann und muss und wo wir, was wirklich, ich sage jetzt mal, eine Eingewöhnung über Jahre bedeutet, da hineinzuwachsen und nicht auf die Machttube zu drücken.
Also das echte Reich Gottes können wir immer daran erkennen, dass das Starke seine Stärke nutzt, um das Schwächere emporzuheben.
Ich denke, das ist eine Weise, wie man es ausdrücken kann. Ja, also gerade in dieser Zuwendung Jesu zu den Menschen, die besonders am unteren Rand der Gesellschaft waren damals oder am äußeren Rand der Gesellschaft, da wird etwas von dieser liebevollen Zuwendung Gottes zu den Menschen ganz konkret erfahrbar. Bis heute an jedem Einzelnen, wo das geschieht.
Schauen wir mal ein bisschen in die heutige Zeit hinein, 2025. Welche Missverständnisse begegnen dir heute, Michael, in Kirche oder Gesellschaft, wenn Menschen vom Reich Gottes reden?
Also ich glaube, dass das Hauptding ist, dass wir sehr diffus davon denken und reden. Also man kann jetzt 10 Katholiken und Protestanten fragen, was ist das Reich Gottes? Ich glaube, wir kriegen da ganz viele Antworten. Die meisten fangen an zu stottern und wissen gar nicht, was sie da sagen sollen. Und jetzt bei Freikirchen ist das vielleicht geläufiger, der Begriff, den nutzt man da öfters. Aber auch da ist es so, jeder sagt, wir leben für das Reich Gottes, wir bauen das Reich Gottes, sagen einige. Wir wollen die Ausbreitung des Reiches Gottes. Aber was dann gemeint ist, ist dann auch nicht immer so das Gleiche. Das muss man schon sehen. Da will ich auch niemanden Vorwurf machen. Es fehlt ein bisschen dieses Verständnis, was meinen wir wirklich, wenn es ums Reich Gottes geht.
Wenn wir mal speziell in die charismatische oder evangelikale Szene gucken, was für Missverständnisse sehen wir da besonders?
Ja, das eine haben wir schon kurz angesprochen. Das ist einfach das, dass sozusagen es darum geht, Menschen für ein jenseitiges Leben zu retten oder zu bekehren oder wie auch immer. Und dass quasi diese Welt, in der wir jetzt leben und die Fürsorge, sage ich jetzt mal, für diese Welt, da sozusagen unten runterfällt. Die ist nicht so wichtig. Die ist zweitrangig und manche tun es, das ist nice, aber so das eigentliche Ziel ist, Menschen in den Himmel zu bringen sozusagen. Da sehe ich schon eine der Hauptgefahren. auch diese Abwendung von der Welt, wenn man so will. Also viele Christen, es gab in allen Jahrhunderten diese Tendenz, sich sozusagen aus dieser Welt, weil sie böse ist, ja, die ist spürbar böse an vielen Punkten, sich da einfach raus zu isolieren, entweder in die Privatsphäre oder in irgendeine Kommunität am Rande der Zivilisation oder so.
Als ich Jesus angefangen habe kennenzulernen, Anfang der 90er, ist mir das tatsächlich auch relativ stark begegnet, dass immer gesagt wurde, Vorsicht vor diesem Ort, Vorsicht vor dieser Gruppe, Vorsicht vor dieser Denkweise. Und was sich bei mir so entwickelt hat, war wie so der Gedanke, ja, das Leben mit Gott ist irgendwie so zerbrechlich, das muss total bewahrt werden. Ich muss schützende Mauern aufbauen, aber auch eben viel Verurteilung. Ja, also viel ein Finger zeigen, das ist böse, das ist böse, das ist böse. Also eigentlich so eine Mischung zwischen Angst, infiltriert zu werden von der bösen Welt und gleichzeitig aber auch so eine Art Fingerzeig-Jesus-Nachfolge. Wie hast du das erlebt?
Ich habe es zum Glück nicht so erlebt. Da hat mir auch das Studium wieder geholfen oder auch die Kreise, in denen ich unterwegs war, die waren schon insgesamt eher auch, da war es klar, es geht auch darum, dass wir vorbildlich leben in der Welt und dass wir uns dann schauen an unserem Lebensstil, dass wir Gutes tun. Das Nächstenliebe war ein großes Thema. Diese Angst der Verunreinigung, die ist eigentlich immer latent mit dem Glauben verbunden. Das war das Problem der Pharisäer damals. Und es ist halt komplex. Die Welt ist schwierig. Die Welt ist nicht einfach gut. Sie ist schon und noch. Es gibt schon, aber es gibt ganz viel noch nicht. Und natürlich ist da die Flucht immer eine Option.
Ich habe da wirklich so einen Durchbruch erlebt. Ich glaube, einmal durch einen Podcast von Rob Bell, wo er meinte, hey, die Welt ist halt gut, so, ja, schau doch in den Schöpfungsbericht, Gott sagt, es ist gut und wie die Dinge sind, entscheidet dann auch unsere Sichtweise, ja, sehe ich eine gute Welt, die sich lohnt, erneuert zu werden, wo man sich investieren will, so, also sehe ich hoffnungsvoll oder sehe ich die Welt als persönliche Bedrohung und gehe dementsprechend mit Rückzug oder mit Aggression auch dagegen vor.
Also meine Brille, würde ich sagen, ist das, was ich bei Jesus sehe. Gottes erfahrbare Zuwendung zu den Menschen. Der hat diese Ängste überwunden, die damals ja auch da waren in seiner Kultur. Er hat sie überwunden, er ist auf die Menschen zugegangen. Das ist für mich das große Vorbild. So zu leben, so gut ich es kann, wie Jesus gelebt hat.
Wir reden über Missverständnisse in der charismatischen und evangelikalen Bewegung heutzutage. Das war der Punkt. Und da gibt es eine Sache, da möchte ich ein bisschen tiefer mit dir einsteigen. Und zwar erleben wir eine Gegenbewegung eigentlich auch zu diesem privaten Rückzug, von dem du eben erzählt hast. Manche nennen es Dominion-Theologie oder Dominion-Theology. Darin begegnet uns eine Art evangelikal-charismatischer Herrschaftstheologie, die stark auf Gesellschaftstransformation zielt. Im Grunde geht es darum, die neue Welt im Werden durch Machtübernahme von Christen an strategischen Orten umzusetzen. Erzähl bitte was dazu und auch, wie es zu dieser Entwicklung kam.
Also ich glaube, zunächst ist es mal ja eine richtige und gute Gegenbewegung gegen diese Rückzugssachen. Gerade in den USA war das sehr stark, so raus aus der Gesellschaft so ungefähr und wir leben unser Christsein privat. Und da war Mitte der 70er Jahre, das kann man zwei Namen nennen, Lauren Cunningham und Bill Bright, das waren damals bekannte Leiter in der christlichen Welt, Jugend mit einer Mission der eine und Campus für Christus der andere. Und die hatten so eine Sicht, die haben darum gerungen, wie geschieht es, dass eine ganze Gesellschaft vielleicht doch wieder christlich wird oder so. Und hatten da so 7 Gesellschaftsbereiche vor Augen geführt bekommen, wie sie sagen, eigentlich durch sowas wie eine Vision. Und das ist sowas wie Kunst zum Beispiel als Bereich oder Bildung oder Familie. Also solche Bereiche, in die sich die Gesellschaft ja auch tatsächlich gliedert, kann man so machen. Und ihr Anliegen war, Christen dafür zu sensibilisieren. Auch der Alltag, auch der Berufsalltag ist ein Ort, wo du als Christ deinen Auftrag lebst. Und nicht nur im Sinne von Mission im engeren Sinne, sondern wirklich als Sendung Gottes in diese Welt hinein.
Klingt ja total gut erstmal. Was dann passiert?
Ja, also diese Gedanken haben sich weiter ausgebreitet. Ist ja auch richtig, war ja auch eine Gegenbewegung gegen etwas, was nicht gut war. Aber es sind natürlich dann auch mehr so Theorien dazu entstanden. Und eine dieser Theorien, würde ich sagen, ist halt diese Dominion Theology, was man jetzt so nennt. Dominion heißt Herrschaft, also es ist eine Herrschaftstheologie. Und da wurde zum Beispiel diese sieben Bereiche wurden zu sieben Bergen oder Hügeln, die erobert werden müssen oder eingenommen werden müssen. Und da sieht man schon, die Sprache ändert sich auch ein bisschen und es geht dann sehr stark um Einflussnahme. Jetzt kann man das auch noch dienend verstehen, wenn man will. Aber man kann es natürlich auch schon verstehen im Sinne, hey, wenn wir da auf der Spitze diese Hügel kommen, dann können wir unser Land wirklich nochmal verändern. Und da irgendwo ist für mich so der Switch hin zu einer Verbindung von diesen Vorstellungen, konkreter machtpolitischer Optionen, was dann sehr deutlich seit 2008, damals war es die Tea Party-Bewegung, innerhalb der Republikanischen Partei und später eben dann auch im Kontext von der Präsidentschaft, der ersten Präsidentschaft oder dem Wahlkampf von Donald Trump 2015-16 geschehen ist. Und viele dieser Akteure, die diese Dominion oder eigentlich alle, die diese Dominion Theology vertreten, muss man auch sagen, sind stramme Republikaner, mager, pro-Trump-Leute. Und das macht es natürlich für mich kritisch, weil da ist genau wieder diese Verbindung zur Macht, die ich als eine der ganz großen Gefahren im christlichen Glaube sehe.
Also, wir suchen uns sieben Hauptberge oder Hauptvehikel, die Gesellschaft beeinflussen. Wir positionieren unsere Leute da, auch mit Hilfe von politischer Einflussnahme und bringen das Reich Gottes so auf Erden.
Ja, also ich glaube, man kann es immer noch auch dienend lesen und manche tun das sicher. Ein zweiter Begriff wäre Seven Mountain Mandate, sieben Berge, Mandat, Auftrag. Manche lesen das dienend, aber es geht halt, wenn es dann mit der Politik zusammenkommt, schon auch in die Richtung, naja, es ist ja super, wenn wir unsere christlichen Kandidaten an den obersten Gerichtshof bringen, wenn der Kongress, wenn da ganz viele Christen sind und sozusagen, dann haben wir mehr Gewicht und wir können unsere Themen da auch durchsetzen in der Gesellschaft. Also nicht nur jetzt für den christlichen Bereich, sondern für die ganze Gesellschaft. Und diese Herausforderung erleben wir gerade in den USA. Und da haben sich Christen sehr eng mit der MAGA-Bewegung verknüpft. Und ich finde, da muss man sehr kritisch hinschauen.
Wir sind ja Jesus-Nachfolger. So, wir wollen ja Christus nachfolgen. Wir sagen, Jesus rettet uns. Das ist unser Vorbild. Wenn wir mal in die Evangelien schauen, finden wir Jesus eigentlich auf diesen sieben Bergen oder finden wir ihn nicht eher in den Tälern?
Ja, das ist ja genau dieser Punkt, wo ich so betone, dass wir bei Jesus sehen, wie das Reich Gottes sich bei den Armen ausbreitet, bei den Menschen in Not, bei den ungerecht Behandelten, bei den Kranken, also bei all diesen Menschen, die durch das Böse, jetzt lassen wir das mal ganz neutral, durch das Böse in Probleme gekommen sind. Auch durch ihre eigene Schuld meinetwegen. Aber wo die wirklich sozusagen unten sind und Jesus holt sie da raus, er richtet sie auf. Es ist sein Ziel, Menschen in dem Sinn dieses Heil Gottes, diese Zuwendung Gottes zu schenken, um sie wiederherzustellen. Und ich glaube, das müssen wir skalieren, auch heute. Darum geht's. Diese Wiederherstellung des Menschen zu fördern. Und natürlich schafft man das nicht in jedem Fall, aber auch das, was jeder Einzelne so im Kleinen tut, mit seinen Mitmenschen, vielleicht sogar innerhalb seiner Familie oder in seiner Nachbarschaft oder in den Diensten, die wir in den vielen Vineyards auch haben, an Obdachlosen oder an Armen. Also das sind viele so kleine Schritte, aber da geht es um diese Richtung, Menschen Wert zu geben, Menschen aus ihrer Not ein Stück weit rauszuheben. Und manchmal gelingt es richtig gut und manchmal auch nur ansatzweise. Aber ich glaube, darum geht's. Und das ist sehr weit weg von allen Macht, Ambitionen und Herrschaft im politischen Sinn.
Schon spannend, wenn ich mir das Leben von Jesus angucke, finden wir ihn eben nicht in den Palästen der damaligen Zeit, in dem Versuch, Herodes zu bekehren oder sogar Cäsar zu bekehren. Wir finden ihn auch nicht in den Synagogen, wo er die neue Lehre den Rabbis bringen will, um da das religiöse Machtsystem zu beeinflussen, sondern er ist mit einzelnen Menschen unterwegs. Ja, das sind auch Menschengruppen, die ihm folgen. Aber immer wieder bringt er Gottes neue Welt zu dem Aussätzigen, zu der Prostituierten, zu dem Menschen, der ganz arm ist, der am Rande steht. Gott wendet sich einzelnen Menschen zu, anstatt eigentlich großflächig zu versuchen, Macht auszuüben.
Ja, und es hat halt auch damit was zu tun mit seiner Neudefinition der Feinde. Also das sieht man bei Jesus sehr deutlich, sein Kampf ist gegen geistliche Mächte, gegen Satan und seine Dämonen, er ist nicht gegen Menschen. Und das sieht man auch im Umgang mit den politischen Führenden der damaligen Zeit. Also er kritisiert sehr stark die religiösen Führer, Pharisäer, Sadduzäer, aber nicht, interessanterweise nicht die römischen Autoritäten oder irgendwie so. Er kritisiert letztendlich nicht Menschen, sondern dass Menschen sich gebrauchen lassen durch geistliche Mächte zum Bösen.
Warum ist es so verführerisch, Gottes neue Welt im Werden mit politischer Macht oder mit religiöser Kontrolle zu verwechseln?
Ja, ich glaube, es liegt zunächst mal in uns Menschen selber, und zwar in allen. Wir wollen gerne Macht haben. Wir wollen wichtig sein. Wir wollen irgendwie was in der Hand haben. Und man sieht es bei den Jüngern von Jesus sehr gut. Da gibt es eine Geschichte in Markus 10, wo es darum geht, wer wird denn links und rechts eines Tages sitzen, wenn das Reich Gottes gekommen ist. Und Jesus schnappt sie sich und sagt, Leute, es ist ganz anders. In der Welt läuft so und so, aber bei euch muss es anders sein. Da geht es darum, nicht wer der Erste ist, sondern wer der Letzte ist, wer der Diener ist. Und er nimmt sich als Beispiel und sagt, ich bin gekommen, nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben, das sagt es sogar ausdrücklich, als Lösegeld für die Menschen.
Also Jesus hat solche Vorstellungen komplett zurückgewiesen und er hat gesagt, wenn dir viel gegeben ist von Gott, dann kannst du viel einsetzen, aber für andere.
Genau, es ist immer dieses Selbstlose, was nicht eben das Eigeninteresse, nicht dem Ego dient, was der, wenn man so will, der Menschheit oder den Absichten Gottes mit den Menschen dient.
Und dieses Problem, Macht haben zu wollen, entsteht ja eigentlich im Garten Eden durch das Vakuum. Im Garten Eden hat ja eigentlich Gott die Macht, aber er hat eine gute Macht. Er dient Adam und Eva, er bringt die Tiere, er schenkt ihnen Lebensraum, er ist mit ihnen unterwegs. Und dann ziehen sich Adam und Eva von Gott zurück. Und das Nächste, was wir sehen, ist eigentlich, dass Adam anfängt, Macht über Eva auszuüben. Er gibt ihr einen neuen Namen. Er sagt, du bist jetzt die, die Kinder kriegt. Dann die nächste Entwicklung sehen wir, dass Kain über Abel Macht ausübt, ganz praktisch, indem er ihn umbringt. Und dann geht es weiter und weiter. Und wir erleben auf einmal, dass es darum zu gehen scheint, in einer Welt, die sich von Gott entfernt, wer ist eigentlich der Stärkere? Wer hat das Sagen?
Ja, also diese drei Kapitel, die ersten drei Kapitel in der Bibel, diese Schöpfungsgeschichte, wie wir es nennen, das ist eigentlich ein sehr tiefes Bild über das Menschsein, über die Größe des Menschseins, über die Chancen des Menschseins, über Gottes Absichten mit uns Menschen und gleichzeitig aber auch mit dieser biblisch gesehen, Gefallenheit des Menschen, der Sündhaftigkeit des Menschen. Luther hat mal gesagt, in sich gekrümmt sein des Menschen. Das sieht man in diesen Kapiteln sehr gut. Und ich würde sagen, sehr deutlich wird schon in Genesis 1, 28, dass es der Mensch sozusagen von Gott in diesen Garten gesetzt wird, als Stellvertreter, um Gottes Regierung, jetzt spreche ich mal ein anderes Wort als Herrschaft, aber es ist dasselbe, um Gottes Regierung über die Tiere und über diesen Garten auszuüben. Jetzt ist die Frage, meint es Herrschaft in unserem Sinn? Und da würde ich sagen, nein, es geht nicht um Beherrschen im Machtsinne, sondern es geht um Verwalten, um, im Genesis 2 heißt, als Gärtner dort zu arbeiten für Gott, zu kultivieren, etwas zu gestalten, gut zu machen, zu pflegen. Aber es fallen da auch diese Begriffe mit Herrschen. Sie sollen herrschen über die Tiere auf dem Land, die Tiere im Himmel und die Tiere im Wasser. Aber eben dieses Herrschen heißt nicht mit, in dem Sinn, wie wir sagen würden, dominieren, unterdrücken, alles das, was mit Macht zusammenhängt.
Also der Herrschaftsauftrag im Garten Eden an Adam und Eva bedeutet eher, seid Gärtner statt seid Großgrundbesitzer, die hier möglichst viel Profit aus allem ziehen.
Genau, das Grundproblem ist, dass der Mensch sich um sich dann dreht, durch das, was da als Sündenfall beschrieben wird. Also der Mensch dreht sich um sich selbst, er sucht seinen eigenen Vorteil, er sucht nicht mehr das Wohl der Schöpfung, für das er eigentlich eingesetzt worden ist. Er sucht nicht mehr, wenn man jetzt im Bild spricht, das Wohl des Gartens, sondern er will als Gärtner mehr haben.
Also eigentlich beginnt alles mit diesem Herrschaftsauftrag an den Menschen, aber das wird zu einer Machtfalle, weil ohne Gott der Mensch gar nicht weiß, wie er diese Herrschaft ausüben soll. Und er fängt an, diese Herrschaft außerhalb des Charakters Gottes auszuüben. Wenn wir mal die Vineyard-Bewegung anschauen, könnten wir in eine ähnliche Falle tappen, das Reich Gottes, was unter uns anbricht, auch in Vineyard als Machtapparat zu benutzen. Und was könnte uns davor schützen?
Also zum einen, es schützt uns, dass wir nicht so mächtig sind und nicht so groß sind. Ja, also mal ganz praktisch gesprochen, natürlich hat die katholische Kirche da vergleichsweise mehr Herausforderungen, als wir das haben würden. Ja. Gleichzeitig ist es schon wichtig, immer drauf zu schauen, wie nutzen wir das, was Gott uns auch gibt. Nutzen wir es wirklich für ihn, für sein Reich, für die Menschen? Oder gibt es dann auch mal so, ich sage jetzt mal, Machtkämpfe? Oder ich habe zum Beispiel gemerkt, wir bei uns in der Vineyard ist ja uns sehr wichtig, diese Kraft Gottes. Und natürlich sind wir beeindruckt von Menschen, die sehr viel Kraft Gottes in ihrem Dienst, in ihrem Leben sichtbar werden lassen. Da sage ich mal, spektakuläre Heilung oder sowas. Aber das bewahrt ja einen Menschen nicht davor, jetzt vielleicht eine falsche Reich-Gottes-Theologie zu haben oder so. Also ich glaube einfach, für uns ist es wichtig, sich immer da an Jesus zu halten und an seine Priorität, den Einzelnen zu sehen, die Menschen zu lieben, zu dienen in allem, was wir tun können. Ich glaube, ich habe das im ersten Teil genannt, dieses in Matthäus 13 mit dem Sauerteig. Das ist für mich ganz wichtig. Wir sind so kleine Bakterien mitten in dem Sauerteig mitten in dem Mehl der Welt sozusagen. Und wir sollen da einfach sein und Licht sein, sagt Jesus, anderes Wort, Salz der Erde. Das ist unser Auftrag, aber das hat nichts mit Macht zu tun.
Lass uns doch mal einen Blick nach außen auf die Menschen richten, die so um Kirche herumstehen. Was würdest du sagen, welche Missverständnisse sind für diese Menschen das größte Hindernis, die Idee von der Grundsanierung der Schöpfung überhaupt ernst zu nehmen?
Also ich glaube, was wir gerade erleben, eben in diesem Kulturkampf, den wir haben in den USA speziell, und ich glaube, das wird auch noch stärker auch in Europa kommen, da wird ja wirklich eine bestimmte Form des Christentums sehr stark mit einer bestimmten politischen Agenda hat sich da zusammengefügt. Nehmen wir das Beispiel Klimaschutz. Trump sagt, der Klimawandel ist der größte Schwindel der Geschichte. Ich bin überzeugt, wir werden in 30, 40 Jahren noch stärker als heute sehen. Nicht nur wissenschaftlich ist es sowieso bewiesen, dass es den gibt, ja? Aber wir werden noch stärker sehen, wie Menschen darunter leiden. Und wenn man dann sagt, ja, die Christen haben das gefördert und die waren da voll begeistert, das wird nicht gut sein für uns. Auch ist jetzt schon nicht gut, da wo das so zusammenkommt. Anderes Thema wäre, ich glaube, Menschen in unserer Gesellschaft, sie sie finden natürlich diese Sprache missverständlich. Je mehr wir als Vineyards oder überhaupt als Christen über das Reich Gottes sprechen, müssen wir auch rechnen, dass Leute das erstmal komplett missverstehen, weil wir verstehen es ja selber komplett falsch oft. Ja? Also gerade dieses Thema Reich, was für ein Reich ist das? Was für eine Herrschaft meinen wir? Also das ist, da ist die Wurzel des Missverständnisses gleich beim Aussprechen schon da. Und ich glaube, darum müssen wir auch drum ringen, wenn wir jetzt gegenüber anderen Menschen über diese Botschaft Jesu vom Reich Gottes sprechen, neue Begriffe zu finden, die das umschreiben und ausdrücken. Oder eben auch direkt über das Kreuz sprechen, als der Ort, wo das Reich Gottes am deutlichen sichtbar wird. Habe ich ja versucht in diesem Podcast. Und ich glaube, es ist schon ein Ansatz, wobei das natürlich auch ein Zeichen der Schwachheit ist. Das Kreuz ist ein Zeichen nicht der Stärke, nicht der Macht, sondern der Schwachheit. Und gleichzeitig, aus Gottes Sicht, ist es das Machtmittel, wenn man so will, durch das Gott die Wende schafft.
Gottes neue Welt im Werden, das Reich Gottes. Ein Thema, das Gott vor sich hertreibt. Es ist sein Thema, in das er uns mit hineinnimmt. Es ist das große Thema. Wir haben jetzt viel über Missverständnisse geredet. Wir haben viel darüber geredet, was schiefläuft, was für Verwirrungen es gibt. Was gibt dir trotzdem Hoffnung bei diesem Thema?
Also eigentlich, wenn ich auf Jesus schaue, seine Leidenschaft zur Ausbreitung dieses Reiches Gottes. Es kommt durch ihn, es kommt um ihn herum, es geschieht. Und ich glaube, das geschieht ja auch, wir leben es ja bis heute. Jesus ist mit uns unterwegs. Und er will, dass diese Liebe Gottes, diese Zuwendung Gottes zu den Menschen kommt. Und jeder kleine Schritt dazu ist gut. Und wenn wir nicht auf das alles schauen, was noch nicht ist, sondern auf das, was Gott jetzt schon tut und tun kann und auch durch uns tun will, ich habe da sehr viel Hoffnung für Kirche allgemein, für unsere Vineyards, weil ich glaube, wir versuchen das richtig gut zu leben, so gut es uns gelingt. Und das ermutigt mich sehr und das pusht mich auch selber weiterzugehen und selber meinen Beitrag dazu zu leisten.
Das war Vineyard Flow, der Vineyard-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du, woher kommst du, wohin gehst du und was bewegt dich? Ich bin Christian Reschke und war heute im Talk mit Michael Gutenberger aus München. Allen Hörern und Hörerinnen wünsche ich eine wunderschöne Woche und vor allen Dingen bleibt immer im Flow. Bye, bye.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze dafür bitte PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.